Ja, auch von mir aus nochmal einen herrlich schönen guten Abend. Mit dem heutigen Predigtext bzw. einem Vers dieses Textes ging es mir so wie mit Jesaja 32, Vers 17, diesem Vers, über den ich ja vor ein paar Monaten gepredigt habe: Die Frucht der Gerechtigkeit wird Friede sein. So ähnlich ging es mir auch mit einem Vers aus unserem Text, den ich aber noch nicht verrate. Immer wenn ich den gelesen habe, habe ich davor gestanden, ein Stück weit stramm gestanden und habe mich gefragt, ist das nicht irgendwie ein bisschen zu viel verlangt? Vor 3 Wochen war es einer der Paralleltexte, ich durfte bei den Methodisten predigen, dann habe ich gesagt, und jetzt ist es soweit, ne? Jetzt wird dieser Text zur Vorlage. Liebe Geschwister, liebe Freunde, der Apostel Paulus entfaltet ja in den ersten 3 Kapiteln, in den ersten 4 Kapiteln des Römerbriefes eine ganz bestimmte Thematik. Er geht dieser Frage nach, wie werden denn Juden gerecht vor Gott? Und wie werden denn Heiden, Menschen aus den Nationen, gerecht vor Gott? Und der Apostel Paulus legt unüberbietbar dar, dass der Weg des Gesetzes nicht zum Heil führt. Dass wir uns unser Heil weder verdienen, noch erarbeiten, noch erstreiten können. Das ist das Gute, dass wir uns den Himmel nicht erstreiten brauchen, weil er längst für uns erstritten ist durch den Tod Jesu am Kreuz. Und zum Schluss des 3. Kapitels fasst Paulus das ja in so ein paar Versen zusammen. Ich lese auszugsweise: Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die er kommt durch den Glauben an Christus zu allen, die glauben. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Ich bin so riesig froh, dass das so ist, dass nicht nur ein paar Tugendhafte die Chance haben, sich das zu verdienen und diese Leiter zu erklimmen. Ich bin so riesig froh, dass Gott alles getan hat, was zu unserem Heil dient und was wir dazu brauchen, damit wirklich jeder eine Chance hat. Gottes Liebe, so hat es Professor Hans-Joachim Eckstein mal gesagt vor rund 20 Jahren in einem Referat: Gottes Liebe ist bedingungslos, Gottes Liebe ist voraussetzungslos, aber Gottes Liebe bleibt bei uns auch nicht folgenlos. Ich bin so riesig froh, dass das so ist, dass wirklich jeder eine Chance hat, dass unser Gott das Heil jedem gewährt, der ihn darum bittet und der sich danach sehnt. Für manche ist das ja geradezu ein Problem, dass man das geschenkt kriegt. Ich habe einen Kollegen, ehemaligen Kollegen, muss ich jetzt sagen, ich bin ja Rentner, der auch so gern so ein bisschen den juristischen Kategorien denkt, auch so in Anspruch und Gegenanspruch, und hat mir ganz spontan gesagt, als ich ihm das in ein paar Sätzen so dargelegt habe: Du, ich will's doch gar nicht geschenkt. Ich möchte doch gern was dazu tun. Ich möchte doch gern meinen eigenen Beitrag leisten. Manche sagen ja auch, was geschenkt ist, was nichts kostet, das ist auch nichts wert. Das mag manchmal so sein, auch in unserer Welt, aber ich denke es oft genug auch anders. Es gibt Geschenke, die viel wert sind, die uns auch viel wert sind, die uns manchmal unschätzbar wert sind. Wie gesagt, ich bin riesig froh, dass das so geordnet ist, dass wir, wenn es um unser Heil geht, nichts dazu tun können und auch nichts dazu tun brauchen, dass wir einfach nur Empfangende sind, weil bereits alles getan ist. Im 5. Kapitel des Römerbriefes, und jetzt sind wir so langsam auf den Weg zu unserem Text, schreibt Paulus dann ja, was das nun verfolgen hat, was es dann beinhaltet, was sich daraus ergibt. Ich lese zunächst die ersten beiden Verse. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wer das im Glauben annimmt, der steht in diesem klaren, unerschütterlichen Verhältnis zu Gott. Werner de Boer, der den Römerbrief kommentiert hat, legt Wert darauf, dass es bei diesem Frieden um etwas ganz objektiv Sachliches geht. So wie wenn zwei Völker nach einem Krieg dann wirklich einen Friedensvertrag schließen und damit sagen, auf dieser Basis wollen wir uns in Zukunft begegnen. Das heißt im Klartext, dieser Friede, den unser Gott uns schenkt, der wird sicher auch immer mal wieder in uns selbst, in unserem Herzen fühlbar sein. Aber das ist nicht das eigentliche Kriterium. Dieser Friede, den das Evangelium bringt, ist eine Wirklichkeit, die unabhängig ist von unseren Gefühlen. Deshalb kann der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 14 ja schreiben, Christus ist unser Friede. Und in 2. Korinther 5, Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Herr, danke, dass du unser Friede bist, dass das unser Zustand sein darf im Verhältnis zu dir. Herr, lass diesen deinen Frieden unser Herz still und froh machen, unabhängig von unseren Gefühlen. Herr, lass uns deshalb auch immer mehr Kinder deines göttlichen Friedens sein, da wo du uns hingestellt hast. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, fährt Paulus fort. Genau das ist uns ja gerade in pietistischen Kreisen oft so selbstverständlich geworden. Dass Jesus uns liebt, dass er uns diese Erlösung erworben hat, dass er am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist, ist uns gerade in pietistischen Kreisen manchmal so ein bisschen selbstverständlich geworden, habe ich den Eindruck, wie wenn das so selbstverständlich wäre. Nein, wir haben es auch nicht, wie das manche meinen, mit einer billigen Gnade zu tun. Der Erwerb dieser Gnade war total teuer. Der Erwerb dieser Gnade hat den Sohn Gottes das Leben gekostet. Wir haben es nicht mit einer billigen, sondern mit einer ganz teuren Gnade zu tun. Und wir rühmen uns, sagt Paulus dann, auch der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und Werner de Boer sagt, denke ich, auch sehr zutreffend, Friede mit Gott ist noch nicht sofort auch Herrlichkeit Gottes. Im Vollgehalt, im Vollsinn. Paulus schreibt es überdeutlich, wir leben noch im Glauben und noch nicht im Schauen. Darum ist die Hoffnung auf diese zukünftige Herrlichkeit ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Glaubenslebens. Dass das unsere Bitte wird, Herr, lass uns in dieser Hoffnung leben. Herr, lass uns dieses Ziel vor Augen bleiben, lass uns dieses Ziel vor Augen haben. Herr, lass uns diesen Blick auf dieses große und herrliche Ziel haben und lass uns diesen Blick eine Hilfe sein in dieser Zeit, bis wir Glauben und Leben aus dem Glauben heraus gestalten zu können. In diesem Wissen, das Beste, das Schönste kommt noch. Bis hierher hätten die meisten wahrscheinlich alles so voll unterschreiben können, was ich so bisher gesagt habe. Und jetzt kommt der Vers 3a, vor dem ich so stramm stehe, immer noch und immer wieder, und wir werden es merken, dem Werner de Boer vor 60 Jahren ging es gar nicht so viel anders. Das spürt man dann der Kommentierung so ein bisschen ab. Wenn Paulus jetzt schreibt, nicht aber allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Ich gebe euch mal ein paar Sekunden, einfach so zu überlegen, wie euch dieser Satz erreicht und ob ihr den ohne weiteres unterschreiben würdet. Paulus sagt also nicht, unser Gott will uns Kraft geben und Mut, mit Schwierigkeiten fertig zu werden, Schweres zu ertragen, zu bewältigen und. Nein, er sagt, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Und ich hab mich ganz spontan gefragt, ich habe da ja, denke ich, einen recht ehrlichen Umgang auch mit meinem Gott, habe gesagt, lieber Apostel Paulus, verlangst du da eigentlich nicht ein bisschen viel? Ist das nicht regelrecht unerhört, was du da schreibst? Ich denke, wir merken das alle. Dieser Satz ist so weit von unserem heutigen Lebensgefühl entfernt wie nur was. In unserer Gesellschaft wird ja bekanntermaßen Leid, Not und Tod bewusst oder unbewusst von vielen verdrängt. Und dann trifft es umso härter, wenn es eintrifft. Aber ich denke, auch wir haben mit dieser steilen Aussage des Apostels Paulus so ein bisschen Arbeit. Und auch wenn er der Bohr fragt, dämpfen nicht diese Leiden doch die Freude? Stören sie nicht den Frieden mit Gott? Verdüstern sie nicht das Licht der Hoffnung? Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich glaube, ich muss nicht alles revidieren, was ich bisher in ähnlichen Zusammenhängen gesagt habe. Ich bleibe dabei, auch angesichts dieses Textes, wir brauchen Leiden und Schweres und Schlimmes nicht zu bestellen und nicht herbeizusehnen. Diese Phasen gab es ja durchaus in der Kirchengeschichte bis hin zur Verherrlichung des Leides und des Leidens. Wir wissen, dass alle Schwierigkeiten, Schweres und Leid stellen sich irgendwann von selber in jedem Leben ein. Die klopfen an und dann sind sie da. Und unser Gott gestattet uns, denke ich, auch nach wie vor, ihm unser Leid zu klagen. Davon ist die Bibel voll, nicht nur in den Psalmen. Unser Gott weiß, dass leidvolle Führungen in uns Zweifel und Anfechtung auslösen können. Und auch das dürfen wir ihm sagen und klagen. Aber dabei dürfen wir, auch das wissen wir, nicht stehen bleiben. Peter Hane, der ja auch ein Meister der Wortspiele ist, hat ja mal gesagt, entweder werden wir mit dem Leid fertig oder das Leid macht uns fertig. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir im Grunde genommen haben. Darum geht es, in seiner Kraft und aus seiner Hand Herausforderungen anzunehmen, Auferlegtes zu verkraften und zu tragen und zu bewältigen, um dann wieder zu neuen Ufern aufbrechen zu können. Aber noch einmal, der Apostel Paulus geht einen Schritt weiter, geht noch so einen Tick weiter und sagt, wir rühmen uns dieser Bedrängnisse. Das Wort, das dort im Urtext steht, kann wohl für beides verwandt werden. Viermal in den paulinischen Briefen steht es eben für Not und Bedrängnisse allgemein, 16-mal aber für die verfolgte Gemeinde, also für die Situation der Verfolgung der Gemeinde. Ich mute euch diese Sätze von Werner de Boer zu, auch das habe ich mir dann so bildlich vorgestellt. Deshalb hatte ich auch den Mut, von unerhört zu sprechen, weil Werner de Boer jetzt genau das sagt, der scheint also auch davor gestanden zu haben. So hat Paulus an dieser Stelle das Unerhörte bezeugen wollen. Christen rühmen sich nicht nur ihrer herrlichen Hoffnung, sie halten dies Rühmen nicht nur in den Bedrängnissen fest, sondern sie rühmen sich auch der Bedrängnisse. Nöte und Verfolgungen führen bei ihnen nicht zum Seufzen und Klagen, sondern die Drangsal wird ihnen ebenso ein Grund des Rühmens wie die Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit. Aber dann schreibt er, das ist dann allerdings eine mächtige Änderung des Lebens und ein kostbarer Besitz des Christen. Ich habe so den Eindruck, mit diesem Studiengang werden wir in diesem Leben nicht ganz fertig werden. Wie weit, ich habe es ja schon gesagt, sind wir von diesem Lebensgefühl entfernt? Und wahrscheinlich ja ganz sicher ist der verfolgten Gemeinde das ein Stück weit vertrauter. Das zieht mir ja immer wieder die Schuhe aus, wenn Christen in der Verfolgung sagen, betet bitte nicht primär dafür, dass die Not bald vorbeigeht. Das würden wir naheliegen und selbstverständlich tun. Ja, sondern betet dafür, dass wir das aushalten und durchhalten. Wahrscheinlich sind Christen in Verfolgung solchen Texten ein bisschen näher als wir. Und dennoch wird das bis zum Schluss hohe und tiefe Schule des Glaubens bleiben. Und vielleicht üben wir an diesem Vers bis zum Schluss. Aber ich denke, unser Gott ist auch darin gnädig und barmherzig und wird uns dann dennoch in sein ewiges Reich aufnehmen. Auch wenn wir bis mit diesem Vers A wahrscheinlich bis zum Schluss ein Stück weit auf Kriegsfuß stehen und unsere Schwierigkeiten haben werden. Interessant ist jetzt noch, aber das wird jetzt relativ kurz, ist jetzt noch, warum Paulus das schreibt. Er schreibt, nicht allein, wir rühmen uns aber auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Das ist das Erste. Christian Hermann hat ja schon vor Jahrzehnten gesagt, Geduld ist eine Eigenschaft Gottes, die wir alle nicht ausreichend haben, aber oft so dringend bräuchten. Und gerade Zeiten der Not und der Anfechtung sind ja dann solche Zeiten, wo wir Geduld lernen müssen, die dann auch regelrecht zur Geduldsprobe werden. Und ich sage das meinem Gott auch manchmal in der Stille, Herr, gib du uns allen in dem Maß Geduld und langen Atem und Durchhaltevermögen, wie wir es brauchen und so lange, wie wir es brauchen, um den anderen Herausforderungen des Heute gerecht zu werden. Weil Bedrängnis Geduld bringt, und dann fährt er fort, Geduld aber Bewährung. Der Werner de Boer hat mir verraten, für den Griechen klang jetzt im Wort Bewährung immer auch zugleich das Wort prüfen mit, so wie wir das heute in unserer Sprache noch mit dem Wort erprobt haben. Es geht also letztendlich nur, zur Bewährung gelangen wir letztendlich nur durch Prüfungen. Also gerade durch diese Drangsale. Tante Ruth hat ja auch immer mal wieder gesagt, Herr, mach du uns immer brauchbarer in dieser Welt, damit wir reif werden für eine ganz andere Welt. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und wenn der Bursch schreibt, weil unsere christliche Hoffnung nicht auf wissenschaftlichen Berechnungen oder menschlichen Plänen beruht, nur deshalb, weil sie in seiner Liebe gründet, nur deshalb ist sie berechtigt und nur deshalb wird das auch einmal so sein. Nur deshalb werden wir einmal nicht beschämt dastehen, nicht zu Schanden werden, weil das Ziel eben diese ewige Hoffnung ist. Ich habe es sehr treffend gefunden, vor ein paar Wochen war das ja auch in der Gnadauer Bibellese, wie der Ausleger das kommentiert hat, hat mir nicht nur gut gefallen, hat mich auch ungeheuer gestärkt und angesprochen. Denen, die es auch gelesen haben, rufe ich das jetzt passagenweise nochmal in Erinnerung. Die anderen hören es eben zum ersten Mal. Er hat geschrieben, Paulus kann sagen, warum er Verfolgungen, Heimsuchungen und Bedrückungen nicht aus dem Weg geht. Christen, die leiden, werden dadurch in der Geduld stark. Die Geduld wiederum führt sie zur Standhaftigkeit und zu einer echten Hoffnung. Es ist nicht die Hoffnung, dass hoffentlich einmal alles besser wird, sondern die Gewissheit, dass die Glaubenden ein Ziel haben. Christus ist ihre lebendige Hoffnung. Wie oft sprechen wir von Hoffnung? Hoffentlich kommt der Junge wieder gesund nach Hause oder hoffen wir das Beste. Aber wenn wir mit Hoffnung etwas Ungewisses verbinden, sind wir noch weit entfernt von der biblischen Hoffnung. So wenig Glauben in der Bibel vermuten heißt, so wenig heißt hoffen, vielleicht wird es einmal besser. Von Gott haben wir eine Hoffnung, die auch im dunklen Tal nicht aufgibt. Wir gehen einem großartigen Gott entgegen. Am Ende steht das Leben, nicht der Tod. Am Ende siegt die Herrlichkeit Gottes und nicht die Nächte und Mächte dieser Welt. Oder Erich Juhler hat vor 2-3 Jahren mal gesagt, wenn Gott etwas anfängt, ist er kein Anfänger. Wenn er etwas vollendet, ist er aber ein Vollender. Mit diesem Gott haben wir es zu tun und deshalb ist unsere Hoffnung begründet und deshalb werden wir nicht zu Schanden werden. Welch ein Gott, welch ein Herr und welch ein Heiland. Amen. Ich gönne euch ein paar Sekunden und dann bete ich noch. Herr, du weißt, wie weit diese Textstelle von unserem Lebensgefühl entfernt ist und wie sie wahrscheinlich eine Nuss ist, an der wir knacken. Herr, lass uns auf dich sehen und lass diesen Blick auch dazu dienen, alles aus deiner Hand zu nehmen und auch tragen und durchstehen zu können. Herr, danke, dass du auch weitaus größer bist als die Schwierigkeit, die wir vielleicht mit dem Vers 3a haben im Moment. Herr, auch das legen wir dir hin. Danken dir, dass du da warst in der letzten Zeit, gib auch in der kommenden Zeit jedem Einzelnen, was es braucht, aus deiner unendlichen Fülle, dass dir diese Zeit und Welt befohlen seien, die aus 1000 Wunden blutet. Sei mit allen, die dich besonders brauchen, lass uns erkennen, dass wir dich alle so sehr brauchen. Sei mit denen, die in diesen Wochen sich konfirmieren lassen, lass es für viele kein Punkt werden, sondern setzt du einen Doppelpunkt in ihrem jungen Leben. Darum bitten wir dich, dafür danken wir dir. Du bist groß, Herr. Halleluja. Amen. Wir beten weiter, wie uns unser Herr und Heiland gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir ergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten um den Segen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.